Wir hören die Lesung von heute. Sie steht in 1. Samuel 12. Da sagte Samuel zu ganz Israel: Seht, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Nun seht, da zieht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne sind bei euch. Und ich bin vor euch herangegangen, von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier bin ich. Gebt Zeugnis gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen? Wem habe ich Unrecht oder Gewalt getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk genommen und mir die Augen blenden lassen? So will ich es euch zurückgeben. Sie sagten: Du hast uns weder Unrecht noch Gewalt angetan und von niemandens Hand etwas genommen. Er sagte zu ihnen: Der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sagten: Ja, Zeuge sollen sie sein. Und Samuel sagte zum Volk: Ja, der Herr ist es, der Mose und Aaron gemacht und eure Väter aus Ägypten geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller gerechten Taten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron, damit sie eure Väter aus Ägypten führten und sie an diesem Ort wohnen ließen. Aber als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, verkaufte er sie unter die Hand Siseras, des Hauptmanns von Hazor, unter die Hand der Philister und unter die Hand des Königs der Moabiter, die kämpften gegen sie. Und sie schrien zum Herrn und sagten: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalim und den Astaroth gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubal, Betan, Jephtha und Samuel, errettete euch aus den Händen eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Kinder Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Da doch der Herr, euer Gott, euer König war. Nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt. Denn seht, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Werdet ihr nun den Herrn fürchten, ihm dienen, seiner Stimme gehorchen und dem Mund des Herrn nicht ungehorsam sein, so werdet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern dem Mund des Herrn ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. So tretet nun herzu und seht die große Sache, die der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, dass er donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und das große Unrecht seht, das ihr vor den Augen des Herrn getan habt, indem ihr euch einen König erbeten habt. Als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen an jenem Tag. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sagte zu Samuel: Bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Samuel aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch lasst nicht ab, dem Herrn nachzufolgen, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den Nichtigen nach, denn sie nützen nichts und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Aber der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch fern von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lernen. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber böse handeln, so werdet ihr und euer König verloren sein. Worte des lebendigen Gottes.
Eine ganz schön lange Lesung. Lasst uns beten, dass wir sie auch so verstehen, wie der Herr sie gemeint hat. Allmächtiger Gott, wir kommen vor dich, weil du uns zusammengerufen hast, um dein Wort zu hören. Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Geist, damit wir dein Wort so verstehen, wie du es meinst, und damit wir dein Wort so in unserem Leben auch aufnehmen, wie du uns verändern willst und erneuern willst. Deshalb bitten wir dich nun, dass du dein Wort tief in uns einpflanzt, damit es Wurzeln schlägt und Frucht bringt zu seiner Zeit. In Jesu Namen. Amen. Freunde sind schon eine tolle Sache. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch die Sommerpause dazu verwendet haben, um gute Freunde wiederzusehen. Menschen, mit denen ihr durch dick und dünn gehen könnt, vielleicht auch gegangen seid in der Vergangenheit, die mit Rat und Tat zur Seite stehen, die einen nicht im Stich lassen. Das sind wahre Freunde. Und wahre Freundschaft ist schon was ganz Besonderes. Wenn sich Freunde näher kennenlernen, dann entdecken sie allerdings mit der Zeit auch die weniger erbaulichen Seiten aneinander. Verhaltensweisen, die man lieber verbergen möchte, werden klar, werden deutlich, je näher man sich kommt. Denkweisen, die man vielleicht lieber nicht den anderen offenbaren möchte, werden auf einmal klar zutage treten. All das kommt mit wahrer Freundschaft. Nun, viel Gutes lässt sich über wahre Freundschaften sagen, aber das Wesen von wahrer Freundschaft wird, denke ich, auf eine ganz neue Ebene gehoben, wenn Gott mit ins Spiel kommt. In 1. Samuel 12 lernen wir Gott als einen wahren Freund seines Volkes kennen. Als Freund, der mit Rat und Tat zur Seite steht, der uns nie im Stich lässt und der uns nie den Rücken kehren wird. Ja, selbst dann nicht, wenn wir ihn zutiefst verletzen. Vielleicht kurz als Rückblick. Immerhin ist es 3 Monate her, seit wir uns zum letzten Mal mit dem 1. Buch Samuel beschäftigt haben. In den Kapiteln zuvor hatte das Volk Israel von seinem Leiter, dem Propheten Samuel, einen König über sich gefordert. Von einem König versprachen sie sich Stabilität und Schutz vor ihren Feinden. So ist das immer in unsicheren Zeiten. Menschen suchen nach starken Führungspersönlichkeiten. Und das ist auch heute noch so. Und Israel wähnte sich in einer Zeit der Instabilität. Nicht nur war Samuel alt geworden, sondern dieser König Nahasch, der zog auch noch gegen sie herauf. Und ihre Lösung lautete, ein König muss her. Nun, diese Forderung an sich hat schon eine ziemlich große Tragweite, die man nicht unterschätzen kann. Ein König setzt man nicht einfach mal so über Nacht ein, aber in ihrem Fall kommt eben noch diese klitzekleine weitere Schwierigkeit dazu. Sie haben nämlich schon einen Anführer und sie haben auch noch einen König. Ihr Anführer war der nicht mehr ganz junge Prophet Samuel selbst. Samuel hatte das Volk treu und ehrlich geleitet. Er wollte nun seine Söhne als Nachfolger etablieren. Das ist nicht ganz unproblematisch, dazu gleich mehr. Aber klar ist, dass sie ihren Anführer damit vor den Kopf stoßen mit ihrer Forderung. Samuel fühlt sich natürlich herabgesetzt. Aber neben Samuel als Anführer hatten sie eben auch schon einen König. Und wie wir in Vers 12 gesehen haben, ist das Gott selbst. Dort heißt es, da doch der Herr, euer Gott, euer König war. Israel stößt Samuel und Gott vor den Kopf. Das ist eine Hausnummer. Nun, ehrlicherweise muss man sagen, dass ihre Skepsis gegenüber Samuels Söhnen nicht ganz unberechtigt war. Im ersten Teil unseres Abschnittes sehen wir zwar eine Entlastung von Samuel selbst, also ungefähr wie man einen Vereinsvorstand nach seiner Amtszeit entlastet und bestätigt, dass er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Aber mit seinen Söhnen ist das eine andere Geschichte. Von denen wissen wir nämlich seit Kapitel 8, dass sie ziemlich korrupt sind. Gottesfurcht lässt sich nicht vererben. Das gilt sogar für Persönlichkeiten wie Samuel. Und Israel spricht also Samuel ein Misstrauensvotum aus, beziehungsweise seinen Söhnen, aber gleichzeitig eben auch Gott. Und die Frage ist, hat Gott seinen Job nicht erledigt? Diese ganzen Krisen, war Gott nicht in der Lage, sie zu schützen? Wollte er sie vielleicht nicht beschützen? Nun, nach der eigenen Entlastung erinnert Samuel das Volk an seine Geschichte mit Gott von Anfang an. Und dort adressiert Samuel das Hauptproblem Israels. Und das ist Israels Vergesslichkeit. Israels Vergesslichkeit. Kommt mit mir zu Vers 6. Dort sagt Gott sinngemäß, wisst ihr noch, Samuel sinngemäß, wisst ihr noch, Gott der Herr ist es, der Mose und Aaron gemacht hat, der eure Väter aus Ägypten herausgeführt hat, der euch gerettet hat. In Ägypten waren sie Sklaven, sie waren unterdrückt. Gott hatte sie befreit, als die Väter zu ihnen schrien, und er ließ sie an dem Ort wohnen, im gelobten Land. Und weiter geht es in der Geschichte und man sieht, Gott hat Israel immer errettet. Vor allem in allen Krisen war Gott da und hat für sie gesorgt. Nur wenn sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, so wie es in Vers 9 heißt, als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, nur dann verkauft er sie unter die Hand ihrer Feinde. Eigentlich sorgt er für sie. Aber wenn sie ihre Freundschaft mit Gott, ihren Bund mit Gott vergessen, dann begeben sie sich aus seinem Schutz heraus. Und diese Krisen sind wie kleine Signale, die sagen, hallo, das geht nicht. Und man muss schon sagen, es ist eine seltsame Vergesslichkeit, wenn man seinen besten Freund einfach mal so vergisst. Israel hat immer wieder Gott vergessen. Ihre Zeit füllten sie immer wieder mit anderen Dingen außer mit ihrem Gott. Ihre Hoffnungen und Wünsche projizierten sie auf andere Dinge, nicht auf Gott. Schutz und Sicherheit versprachen sich von allen möglichen anderen Dingen, nur nicht von dem, der ihnen immer wieder als wahrer Freund zur Seite gestanden hat. Mit Rat und mit Tat. Und was wir hier sehen, ist, das hier ist kein neutrales, ach stimmt, da hatte ich ganz vergessen. Nein, diese Vergesslichkeit geht tiefer. Es geht hier im Kern um eine Abwendung von Gott. Und diese Abwendung ist der eigentliche Grund für ihre Krisen. Der Ursprung ihrer Krisen ist eine Beziehungskrise mit Gott. Man kann diese Krisen tatsächlich oder diesen Gedanken auf die gesamte Welt übertragen. Letztlich ist jede Krise in dieser Welt eine Erinnerung daran, dass wir in einer Beziehungskrise mit Gott stecken. Natürlich gibt es viele direkte Ursachen für die Krisen, auch unserer Zeit. Unsere Welt ist auf vielen Ebenen kaputt. Man kann nicht mal einen direkten Bezug herstellen zwischen Abwendung von Gott und dieser Krise. Aber trotzdem ist sie da. Vielleicht über viele Ebenen entfernt, diese Welt ist kompliziert. Aber weil Gott uns Menschen in seiner Schöpfung einen besonderen Platz gegeben hat, deshalb ist unsere Abwendung von Gott, unsere Kaputtheit, wenn man dieses Wort erfinden will. Unsere Kaputtheit, etwas, was sich auf die ganze Welt auswirkt. Auch wenn man es nicht immer direkt erkennen kann. Davon, dass unsere Beziehung zu Gott nicht stimmt, die Beziehung der Menschheit, ist alles andere betroffen. Israel macht also einfach die Erfahrung, dass ihre Krisen aus einer ultimativen Beziehungskrise herrührt mit ihrem Schöpfer, der sie liebt, der ihre Aufmerksamkeit möchte, ihre Zeit als wahrer Freund. Und man kann Gott also nicht einfach nicht so einfach die Schuld für unsere Krisen in die Schuhe schieben, damals oder heute. Jede Krise erinnert an eine ganz besondere Beziehungskrise. Die Ursache liegt in einer kaputten Menschheit. Nicht daran, dass Gott nicht gut wäre oder dass er es nicht gut mit uns meinen würde oder dass er nicht die Macht hätte oder dass er sich nicht kümmern würde. Das ist ganz wichtig. Wir sollten Gott nicht beschuldigen wegen unserer Krisen. Wir sind einfach eine kaputte Menschheit, die Gott heute noch genauso vergisst, wie Israel es damals tat. Und die entscheidende Frage ist an dieser Stelle wirklich, wie wird Gott reagieren? Wird er sich verletzt abkehren? Und das Recht dazu hätte er. Israel hat es nicht verdient, dass Gott diese Freundschaft weiter ernst nimmt. Israel hat zu oft Gott vergessen. Aber eben genau an dieser Stelle, an der finstersten Stelle in Israels Geschichte, wo sie Gott selbst ablehnen und sagen, wir wollen einen König. Eben genau hier erweist Gott sich als wahrer Freund, als bester Freund. Wir sehen hier auch in Vers 10, jedes Mal, wenn die Krise zu wirken beginnt, ihre Auswirkungen zeigt, erinnert sich Israel auf einmal wieder an Gott. Sie flehen ihn um Hilfe an. Was tut Gott? Gott erhört ihren Hilfeschrei. Gott nimmt sich ihrer wieder an. Er sagt nicht, so, das war jetzt einmal zu viel. Eure Sünde ist einfach zu groß. Nein, er wendet sich ihnen wieder zu. Und Krisen haben auf diese Weise auch ihr Gutes, weil sie Menschen erkennen lassen, wir brauchen nicht weniger von Gott. Wir brauchen viel mehr. Und wenn wir uns von Gott distanzieren, dann beginnen die Krisen. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann renkt er schon alles mit der Zeit wieder ein. Und jedes Mal, wenn Menschen zu Gott kommen, um Vergebung bitten, dann erweist Gott sich als wahrer Freund. Er ist bereit zu vergeben, er ist bereit zu helfen. Gott ist ein treuer Freund. Wie treu, das werden wir an Jesus Christus in aller Deutlichkeit erkennen. Aber darauf konnte sein Volk schon immer vertrauen. Israel damals, wir heute. Gott ist ein treuer Freund. Nun, eigentlich hätte man erwarten müssen, dass dieser Kreislauf an Vergessen, Krise, Erinnern, Vergebung und alles renkt sich wieder ein, irgendwann mal die Überzeugung durchsetzt, dass etwas in den eigenen Köpfen und in den eigenen Herzen schiefläuft. Warum vergesse ich Gott immer wieder? Was stimmt mit mir nicht? Was muss ich an mir ändern? Zur Krisenvermeidung muss man oft einfach in den Spiegel schauen. Das ist vor allem mit Gott so. Aber auch für Israel damals ist es zunächst mal einfacher, die Schuld bei anderen zu suchen. Und bis zu diesem Punkt, an dem sie jetzt angelangt sind, sind die Israeliten zum Schluss gekommen, dass sie mit einem anderen König besser dran sind. Das ist ja der Hintergrund ihrer Forderung. Ein menschlicher König würde ihnen helfen, um ihre Krisen zu überstehen, denn irgendwie sind sie mit diesem Gott nie besser dran. Es ist immer der gleiche Kreislauf, immer vergessen, Krise und so weiter. Gott rettet sie da irgendwie gar nicht raus, ist ihr Eindruck. Wir brauchen einen menschlichen König. Der kann das. Man sieht darin ein Zeichen von Unglauben in Israel. Der Glaube sagt dir, ich brauche mehr von Gott. Ich bin besser dran mit Gott, denn er hat uns geschaffen und er kann uns auch beschützen. Das Zeichen des Unglaubens in Israel ist, sie wollen weniger von Gott. Und das ist ein absolutes Downgrade. Ein menschlicher König. Wie soll der denn helfen können? Und es ist auch ziemlich verletzend und tatsächlich beleidigend für Gott, der sich als so treuer Freund erwiesen hat. Und es ist natürlich unheimlich einfach, aus der Distanz die Israeliten vorschnell zu verurteilen. Und ich denke, wenn wir da Gefahr laufen, dass wir sagen, oh, die schlimmen Israeliten, müssen wir uns klar machen, dass dasselbe dir und mir immer wieder passiert. Und zwar jedes Mal, wenn ich Gott einen Teil meines Lebens vorenthalte, wenn ich mich entscheide, dass ich anstatt Gottes guten Vorstellungen für mein Leben lieber selbst bestimmen will, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich mein Geld ausgebe oder mit wem ich schlafe oder was auch immer, dann will auch ich lieber weniger von Gott und nicht mehr von seiner Königsherrschaft. Also wenn wir ehrlich sind, passiert uns das ständig. Wir sind nicht besser als Israel. Lasst uns nicht mit dem Finger zeigen auf das Volk Gottes damals. Ihr kennt die Problematik mit den anderen Fingern. Und in diesem Abschnitt spricht, denke ich, noch etwas anderes für Israel. Denn trotz des Unglaubens, den wir hier auf der einen Seite sehen, zeigen sie in der zweiten Hälfte auch sehr ermutigende Zeichen der Umkehr und des Glaubens. Konfrontiert mit ihrer Sünde, wie Samuel das macht, lesen wir dann in Vers 19 ihr Bekenntnis. Schaut euch das an, das ganze Volk sagte zu Samuel, bitte für deine Knechte, den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Das Volk bekennt seine Schuld. Sein echter Durchbruch. So lässt sich eine Beziehungskrise auflösen, wenn ich mich Gott wieder zuwende. Aber ist das hier der Fall? Vielleicht doch nicht ganz, denn wenn wir uns anschauen, wie sie es formulieren, dann sagen sie bitte für deine Knechte, den Herrn, deinen Gott. Wenden sie sich Gott zu oder Samuel? Ah, dazu werde ich gleich noch was sagen. Die Israeliten geben hier nicht nur zähneknirschend die eine Sünde zu, von der sie durch das Gewitter, von dem wir gelesen haben, ziemlich überzeugend überführt wurden. Ich glaube, es ist sehr schwer, an der Stelle zuzugeben oder irgendetwas abzustreiten, und zumal es ja auch lebensbedrohlich ist, wenn damals eine ganze Ernte ausfällt. Aber ich denke, trotz allem muss man hier auch sagen, das Schuldgeständnis scheint von Herzen zu kommen. Sie sagen, zu allen unseren Sünden, auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen vor den Augen, wie sie in ihrer Vergangenheit bis jetzt gelebt haben. Sie rechtfertigen nichts. Und man hat fast den Eindruck, dass sie an sich selbst irgendwie verzweifeln und sich dieselbe Frage stellen wie vielleicht du manchmal und ich, dass wir uns fragen, warum baue ich nur ständig so viel Mist? Fragst du dich mal das manchmal? Was stimmt nicht mit mir? Was läuft falsch in meinem Kopf und in meinem Herzen? Als kaputter Mensch in einer kaputten Welt kenne ich die Antwort. Und dann weiß ich, meine Hoffnung liegt nicht in mir, sondern in einem treuen und allmächtigen Freund, in Gott. Israel scheint also echt verzweifelt zu sein. Und wenn wir uns Vers 20 anschauen, sieht Samuel anscheinend die echte Gefahr, dass Israel diese Sache mit Gott, diesen Bund, diese Freundschaft als letztlich hoffnungslos aufgeben könnte. Dass sie sich sagen, wir schaffen es einfach nicht, wir sind einfach nicht gut genug. Also die Menschen sind echt völlig am Boden und total zerknirscht. Und ich denke, so lesen wir, sollten wir auch Vers 19 lesen, wo ich gerade gefragt habe, dieses Bitte für deine Knechte, deinen Gott. Ich denke, dass daran merkt man, dass sie es fast nicht mehr wagen würden, dass Gott sie immer noch als Volk haben könnte, wenn sie sich doch so viel zu Schulden haben kommen lassen. Wäre es nicht tragisch, wenn Menschen an diesen Punkt gelangen, wo sie ihre Sünde so deutlich vor Augen haben und sich genau da mutlos von Gott abwenden würden, weil sie einfach keine Hoffnung für sich und keinen Ausweg sehen? Ja, jeder Mensch muss irgendwann erkennen, dass er einfach nicht gut genug ist für Freundschaft mit Gott. Wie Israel können auch wir Gott als Freund nie verdienen. Das kann uns vielleicht auch echte Angst einflößen. Israel fürchtet auch um sein Leben, weil es merkt, wenn Gott gegen uns ist, wenn Gottes Macht sich gegen mich wendet, so wie hier im Gewitter, dann bin ich verloren. Und genauso müssen auch wir uns klar sein, dass wir uns Gottes Freundschaft nicht verdienen können. Und das ist schlimm, wenn wir uns auch klar darüber sind, dass Gott nur mit Freunden die Ewigkeit verbringen wird. Das heißt, wir müssen seine Freunde sein. Aber wir können es nicht aus eigener Kraft. Was also gibt uns da Hoffnung? Nun, die Antwort steht schon hier, Gottes unumstößliche Treue. Genau an diesem Punkt der Hoffnungslosigkeit offenbart Gott seine unumstößliche Treue. Gott wendet sich nicht ab, wenn wir ihn vergessen, sondern der Prophet Samuel hat diese wunderbar gute Botschaft für Menschen in Angst. Schaut euch Vers 20 an. Er sagt, fürchtet euch nicht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, haben wir von Gott nichts zu befürchten. Fürchtet euch nicht. Unsere Unwürdigkeit kann Gottes Freundschaft nicht zunichte machen. Die gute Botschaft lautet, dass man sich Gott als Freund überhaupt nicht verdienen muss. Dann schaut in Vers 20, er sagt, ja, ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch lasst nicht ab, dem Herrn nachzufolgen, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nichts und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Und dann heißt es, der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen. Samuels Antwort ist genau die richtige Mischung aus Trost und Ermahnung für Menschen, die an sich selbst verzweifeln. Aber Samuel redet nicht um den heißen Brei rum, er sagt, ja, da muss sich viel verändern, ja, ihr habt viel Unrecht getan. Aber er kann das genau deshalb sagen, weil es nicht an ihrer eigenen Gerechtigkeit liegt, dass Gott sie als Freund haben möchte. Stattdessen kann Samuel Gottes Worte gerade für die Sünder so formulieren, fürchte dich nicht. Wenn du dich als Sünder erkennst, will Gott deshalb nicht weniger von dir. Er will dich ganz. Seht ihr das hier? Er sagt, dient dem Herrn von ganzem Herzen. Gott will ein ganzes Herz. Er sagt, lieb den Herrn, dient den Herrn von ganzem Herzen. Er will nicht weniger von dir, er will mehr von dir. Gottes Ziel ist, dass er dein ganzes Herz erfüllt. Er will dein Freund sein, trotz allem. Gottes Treue ist unumstößlich. Sie ist größer als jede Sünde, die du je begehen könntest, weil Gott größer und mächtiger ist als jede Sünde. 1000 Jahre nach Samuel bestätigt Gott das ein für alle Mal, als nämlich sein eigener Sohn, Jesus Christus, am Kreuz jede einzelne Sünde bezahlt, besiegt, begräbt, sodass nichts uns von Gott trennen kann. Wenn du also je an den Punkt kommst, wo du denkst, ich bin einfach nicht gut genug für Gott, Gott könnte mich nie so lieben, wie ich bin, ja, dann hast du einerseits recht. Aber dann darfst du auch staunen darüber, dass Gott trotzdem dein treuer Freund bleibt. Warum? Warum? Weil es nicht an dir liegt, sondern Vers 22, weil Gott es an seinem eigenen großen Namen festmacht, dass er an dir festhält. Seht ihr das in Vers 22? Der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Spürst das Befreien in diesem Vers? Dieser Vers sagt, Gott hat seinen guten Ruf, seinen großen Namen daran festgemacht, dass er sein Volk nie verlassen wird. Sein großer Name würde leiden, wenn er irgendwann zugeben müsste, tja, der Klaus, boah, das war wohl ein ziemlicher Fehlgriff. Hm? Nein, Gott macht keine Fehler. Es hat ihm gefallen, Israel zu seinem Volk gemacht. Und das Gleiche gilt auch für dich. Wenn du heute an Jesus Christus glaubst, dann gehörst du genauso zu Gott wie Israel damals im Alten Testament. Und dann weißt du, seine Freundschaft mit dir war Gottes Entscheidung. Sie hat Gott gefallen. Du kannst es dir nicht verdienen und du musst es dir nicht verdienen. Wie befreiend ist das, wenn du ans Kreuz blickst und siehst, so treu ist Gott. Deshalb wird er mich nie verlassen. Was ist die Reaktion, die Samuel an dieser Stelle verfolgen will? Nun, er erwartet, dass Israel sein Herz Gott gegenüber noch mehr öffnet. Dass wir diesen guten Freund, König über alles in unserem Denken und unserem Wollen König sein lassen. Auch über die Ecken, die wir bis jetzt vor ihm verborgen haben. Diene ihm, liebe ihn von ganzem Herzen. Das ist die Reaktion des Volkes, wenn wir erkennen, boah, so treu, so gut ist unser Gott. Die eine Sache, die wir aus 1. Samuel 12 also mitnehmen, ist Gottes unumstößliche Treue, gerade angesichts unserer menschlichen Vergesslichkeit. Gottes Treue ist stärker als der Tod, das haben wir in Jesus gesehen, selbst der Tod seines eigenen Sohnes am Kreuz. Und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt, wenn wir uns zum Kreuz 1000 Jahre später hinbewegen, und das ist Gottes absolute Souveränität. Gott verfolgt seinen Plan weiter, auch an der Stelle, als das Volk ihn ablehnt. Gott wollte König über sein Volk sein. Nun hat er ihnen einen anderen menschlichen König zugestanden. Zunächst könnte man denken, ja, Gottes Volk hat es geschafft, hat Gottes eigentlichen Plan ruiniert. Aber das wäre natürlich eine völlige Überschätzung unserer eigenen Fähigkeiten, Gott einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja, das geht nicht. Genauso wenig wie unsere Sünde Gottes Treue aufheben kann, kann sie Gottes Souveränität, Gottes Plan je außer Kraft setzen. Und wie Gottes Antwort damals für Israel aussieht, sehen wir in Vers 14 angedeutet. Dort sehen wir, dass Gottes König nicht ausgehebelt wird, sondern von nun an einfach der neue König auch unter Gott ist. Das heißt, wir haben eine neue Ebene, das ist eine neue Ordnung. Das heißt, Gott wird von nun an durch einen menschlichen König regieren. Gott ist immer noch Gott und König, auch wenn die menschlichen Könige sicherlich nicht fehlerlos sind. Er regiert immer noch durch sie. Manchmal sind diese menschlichen Könige zu hart, mal zu weich, mal zu nachlässig, mal zu ambitioniert, mal zu einfach zu unweise. Und all das trägt seinen Teil dazu bei, dass Israel am Ende ins Exil nach Babylon verschleppt wird. Menschliche Rebellion bleibt nicht ganz ohne Konsequenzen, aber Gottes Plan wird deshalb nicht aufgehoben. Stattdessen beginnt mit dieser Forderung nach einem König eine Entwicklung, an deren Ende Jesus Christus steht. Ein vollkommener König. Gottes Sohn Jesus wird Mensch, wird König. Und damit vereint er in sich menschliches und göttliches Königtum in einer Person. In ihm überwindet Gott die Distanz zu den Menschen, die ihn immer wieder vergessen. Ja, in ihm wohnt er sogar in unseren Herzen, damit wir ihn mehr, damit wir ihn ganz lieben. Als Gottes Sohn Jesus am Kreuz für uns stirbt und doch wieder aufersteht, da beweist Gott seine unumstößliche Treue und absolute Souveränität. Das habe ich euch sogar aufgeschrieben, denn das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dort am Kreuz sehen wir Gottes unumstößliche Treue und absolute Souveränität. In der ultimativen Ablehnung von Jesus am Kreuz sehen wir auch das ultimative Böse am Werk. Aber selbst dort überwindet Gott das Böse mit Gutem. Am Kreuz verwirklicht er seinen guten Plan. Er befreit uns, er schenkt uns ewige, treue Freundschaft. Nichts, keine Sünde, kein Vergessen, kein gar nichts kann uns je von ihm trennen. Dafür hat er selbst den Preis bezahlt. Er selbst garantiert es. Wir alle begehen kleine und große Fehler im Leben. Das war gestern so, das war heute und wird morgen auch nicht anders sein. Der größte davon ist, dass wir unseren Schöpfer immer wieder vergessen. Aber selbst in diesem größten Fehler bleibt Gott unser wahrer Freund. Egal wie groß deine Sünde, Gott lässt dich nie im Stich. Gott kann sie immer vergeben. Natürlich muss sich etwas in uns ändern. Auch das können wir Gott anvertrauen. Er wird nichts zwischen ihn und dich kommen lassen. Mit diesem Gott gibt es immer einen Morgen, immer eine Zukunft. Mit ihm als Freund gibt es eine Ewigkeit. Und so wie die Israeliten hier an diesem Punkt gekommen sind, wo sie ihre Sünden vor Gott bekannt haben und sich neu auf Gottes Treue berufen haben, genauso wäre es, glaube ich, jetzt gut, wenn wir ihren Fußstapfen nachfolgen würden und unsere Sünden bekennen würden. Einfach bekennen, aus welchen Lebensbereichen wir Gott als König ausgeschlossen haben. Gott wartet schon auf dich, dass du das tust. Er hat diesen Moment herbeigeführt. Er will dein Herz befreien von anderen Mächten, anderen Königen, damit er mit dir eine wahre Freundschaft in Ewigkeit verbringen kann. Er will dein Herz erfüllen. Mit Liebe, so wie er dich liebt. Also lasst uns einen Moment der Stille verbringen. Und in dieser Zeit kann jeder von uns ganz persönlich reinen Tisch mit Gott machen. Ihr wisst, wo ihr Gottes Königreich, Königtum aktuell nicht in euer Herz ranlasst. Vielleicht ist es eine Gewohnheit. Zu viel Computer, falsche Webseiten, Alkohol, Zorn, Ungeduld, Selbstgefälligkeit, so vieles. Ich weiß nicht, was euch in eurem Herzen gerade bewegt, aber der Heilige Geist, der kann es euch zeigen. Also lasst uns in der Stille unsere eigenen Sünden bekennen und dann würde ich zum Abschluss beten. Barmherziger Gott, wir haben vor dir unsere Schuld bekannt. Du kennst die finsteren Ecken unserer Herzen. Du weißt, wo wir dich nicht von ganzem Herzen lieben, wo wir andere nicht wie uns selbst geliebt haben. Und ja, das haben wir nun im Glauben an Jesus Christus vor dich gebracht und bitten dich von Neuem, dass du uns vergibst um seines Namens willen. Dass du uns befreist von unserer Schuld und von der Macht der Sünde, damit wir voller Freude nach deinem Willen leben. und dass auch wir deinem großen Namen Ehre bringen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.